Macht AI uns bald alle arbeitslos? Während Informatiker sich irgendwie immer sicher waren, dass sie die letzte Branche sind, die von AI ersetzt wird, sieht das seit generativer AI, die auch sogar Code generieren kann, auf einmal wieder ganz anders aus. Ob es deinen Job in 2 Jahren noch gibt, erfährst du in dieser Folge vom To-Do-Cast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To-Do Developer Podcasts mit mir Malte Lantin und Robin Manuel Thiel. Wie geht's dir in dieser wunderschönen Sommerzeit?
Ja, wir sind ein bisschen im Sommerloch. Man merkt auch, irgendwie Twitter hat sich beruhigt. Es gibt weniger News von U-Booten, weniger Rabbit Holes, in die man verfallen kann. Ich schaue mir deswegen den Zerfall von Twitter selber und von Reddit gleichzeitig an, vielleicht auch mal eine Folge zu machen, ob wie sinnvoll das ist, auf einmal seine APIs hart zu limitieren und viel Geld dafür zu verlangen. Aber man merkt so ein bisschen, man ist im Sommerloch. Es ist brutal heiß, aber ansonsten geht's mir gut.
Wunderbar. Ich befinde mich auch aktuell im Urlaub und habe natürlich das bestmögliche Equipment dabei, um auch diese Folge aufzunehmen. Von daher freue ich mich, mit dir ein ganz spannendes Thema zu diskutieren, nachdem wir in den letzten Wochen viel über AI-Technologien gesprochen haben. Haben wir gedacht, wir reden heute einfach mal darüber, was macht das eigentlich mit unserer Branche? Was macht das mit unseren Jobs? Und wie verändert das auch in unser Leben? Im Sinne von Softwareentwicklung, wie viel Software werden wir eigentlich noch selber schreiben, wie viel übernimmt die KI und werden wir letzten Endes alle arbeitslos, weil sich natürlich Technologie unaufhaltsam weiterentwickelt, aber letzten Endes wollen wir hier keine Ängste schüren, sondern einfach mal einen differenzierten Blick auf das Thema werfen, auch wenn in der Presse sehr viel darüber geredet wird, dass ein Großteil der Jobs in Zukunft nicht mehr existieren wird, glauben wir letzten Endes nicht daran, aber da lass uns vielleicht einfach mal ein bisschen ins Detail reingehen.
Ja, genau. Wir haben ja schon in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt, und es gibt ja diesen bekannten Spruch, nicht AI wird deinen Job ersetzen, sondern jemand, der AI benutzt. Und ich glaube, da wir uns alle eher so an der vordersten Front von denjenigen befinden, die sich zumindest mit dem Thema mal auseinandersetzen und vielleicht auch schon mit so Geschichten wie GitHub Copilot anfangen, AI zu benutzen, zumindest da, wo es möglich ist oder da, wo es vielleicht auch im Konzern erlaubt ist, glaube ich, dass unsere Branche da doch ganz gute Karten hat. Und trotzdem sind wir beide der Meinung, dass sich die Branche ein wenig verändern wird und auch so ein bisschen der Jobmarkt oder zumindest die Aufgaben, die wir als Menschen noch übernehmen werden, so einen kleinen Shift vom Fokus her bekommen werden.
Ja, über die letzten Jahre und Jahrzehnte ist natürlich das Thema Softwareentwicklung immer wichtiger geworden und in allen Branchen hat das Thema Softwareentwicklung Einzug erhalten und dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage an Menschen, die sich mit Softwareentwicklung beschäftigen, die selber Code schreiben können, immer weiter gestiegen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Technologie nicht stehen geblieben. Und ich glaube, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo man in der Branche, egal ob es jetzt darum geht, wirklich Softwareprodukte zu entwickeln, um sie zu verkaufen oder Software als Teil von irgendwelchen Industrieprodukten sieht, ist, glaube ich, verstanden worden, dass wir vielleicht gerade auch mit KI einen Teil dieses Fachkräftemangels auch decken können und dass wir genau diese Probleme, die sich jetzt in den letzten Jahren gerade in hochentwickelten Ländern wie hier in Europa immer mehr auftun, so ein bisschen adressieren kann, dass man es vielleicht auch schafft, den steigenden Bedarf im gleichzeitigen demografischen Wandel zu adressieren, weil am Ende werden wir irgendwie in Deutschland zumindest immer weniger. Wir haben überraschenderweise nicht immer mehr Leute, die irgendwie Informatik studieren wollen. Und gleichzeitig steigt der Bedarf immer weiter. Und ich glaube, gerade im Bereich der KI sehen viele da auch eine große Hoffnung, dass man damit natürlich auch Lücken schließen kann.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn dadurch ist ja auch irgendwie, also dadurch bin ich mir auch sehr sicher, dass es da sehr viel und sehr starke Investitionen in diesem Thema geben wird in der Zukunft, weil es eben dieses so hart auch wachsende Problem des Fachkräftemangels lösen kann. Und ich glaube, weil was AI in einigen Jahren sehr gut können wird, ist halt einfach das reine Schreiben von Code. Also das sehen wir ja jetzt schon mit sowas wie GitHub Copilot und das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist ein sehr junges Tool, das ist gerade in der allerersten Version auf dem Markt und lässt jetzt schon die Kinnladen runterklappen. Wenn wir jetzt mal einfach 2-3 Jahre in die Zukunft denken, was das dann können wird, ist, glaube ich, dieses reine Schreiben an Code so eins der ersten Sachen, die eine AI übernehmen kann, zumindest teilweise. Also jetzt schon, ich weiß nicht, ob ihr da von GitHub irgendwie nochmal genauere Zahlen habt, Malte, aber ich glaube, jetzt schon ist es ja so, dass Entwickler, die die GitHub Copilots verwenden, so und so viel Prozent ihres Codes sich generieren lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie 10%, 20%, 30% teilweise ist.
Ja, ist teilweise sogar noch mehr. Es geht halt eher Richtung 40%, 50%, je nach Entwicklungssprache.
Boah.
Aber unabhängig davon finde ich es halt ganz spannend, dass damit auch eine Entwicklung weitergeführt wird, die schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren gestartet ist. Ich glaube, noch vor 30 Jahren, so während unserer Kindheit und Jugend, da gab es ganz viele Leute, die haben gesagt, ich bin Programmierer, ne? Ich schreibe Code. Und wenn man jetzt mit Leuten spricht, gibt es halt vielleicht nur noch so die Generation, die damals irgendwie ihren Job gelernt hat, die das immer noch von sich selber sagen würde. Aber die meisten Leute so in unserem Alter und jünger, die sagen halt, ich bin Software-Developer, ich bin irgendwie Software-Architekt. Das heißt, es gibt ganz viele andere Rollen im Bereich der Softwareentwicklung. Und klar, man schreibt immer noch Code, aber die meisten definieren sich gar nicht mehr über das Schreiben von Code, weil natürlich auch ganz viel in der Vergangenheit schon abstrahiert wurde. Ich meine, wir hören ja immer darüber, dass ein Großteil moderner Software gar nicht mehr auf dem eigenen Code basiert, sondern auf Open Source Code. Ne? Wir benutzen Libraries, wir benutzen Frameworks. Und auch wenn man jetzt denkt, okay, mit AI kommt ein Zeitpunkt, wo jetzt ich nicht mehr den Code selber schreibe, sondern jemand anders, habe ich natürlich auch schon in den letzten Jahrzehnten diese Entwicklung mitgemacht. Das heißt, wenn ich neue, moderne Software schreibe, dann schreibe ich einen Großteil des Codes ohnehin schon nicht selber, sondern ich baue auf dem auf, was andere geschrieben haben. Und die AI ist für mich so ein bisschen etwas, was das Ganze noch weiterträgt, weil die AI halt von dem Code, den andere geschrieben haben, den ich selber geschrieben habe, der irgendwo im Internet steht, gelernt hat und mir dann halt auch helfen kann, on demand basierend auf diesem Wissen neuen Code zu generieren. Und dieser fließt dann wiederum auch wieder über Frameworks in das ein, was andere nutzen. Und von daher ist das für mich auch eine natürliche Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, als man damit angefangen hat, irgendwie Open Source zu entwickeln, gab es auch Firmen, die gesagt haben, das zerstört unsere Industrie, die Software ist plötzlich nichts mehr wert, weil alle benutzen nur noch kostenfreie Software aus dem Internet. Und das, was wir hier im Unternehmen mit viel Arbeit erarbeitet haben, wird damit wertlos. Und ich glaube, das hat sich nicht bewahrheitet. Die Branche hat sich weiterentwickelt und wir haben extrem davon profitiert, dass wir den Code von anderen verwenden. Und genauso werden wir aus meiner Sicht davon profitieren, dass wir auch Code verwenden, den eine künstliche Intelligenz für uns gebaut hat.
Das heißt, wir werden vielleicht auch nur noch diese knackigen Aufgaben lösen, die es, wo es keine fertige Library für gibt, die nicht einfach nur runterschreiben von Code ist, der relativ eindeutig, relativ klar ist, entweder für einen Menschen oder für eine AI. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen so dieser erste Shift, den man da sieht. Ich fand das gerade sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, weil ich habe auch lange niemanden mehr gehört, der sich als Programmierer vorgestellt oder identifiziert hat. Und ich glaube, ein Shift, den wir auf jeden Fall sehen werden, ist, dass wir von Entwicklern zu Architekten werden, oder sagen wir von Programmierern zu Architekten. Das ist ja beides irgendwie entwickeln, aber dass wir sehr viel besser darin werden, so wie wir es auch schon mit Prompt Engineering heute machen. Ich meine, ne, haben wir vor 2 Folgen besprochen, was ist Prompt Engineering, ist eine AI möglichst präzise zu beschreiben, also möglichst präzise Anweisungen und Abfragen zu geben, sodass das gewünschte Ergebnis auch rauskommt. Und dasselbe machen wir ja schon seit sehr langer Zeit in der Softwareentwicklung, das ist einfach Requirements Engineering. Ne? Also wir sind schon immer hingegangen und je besser die Anforderungen an unseren Code beschrieben waren, desto eher haben wir auch das Ergebnis bekommen, was wir uns von vornherein mal vorgestellt haben. Und B, und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, desto eher konnten wir das vielleicht auch an juniorigere Arbeitskräfte, Fachkräfte abgeben. Weil je besser es beschrieben war, je besser diese Guidelines, diese Guardrails waren, desto eher konnte das jetzt vielleicht auch jemand machen, der nicht schon seit 3 Jahren in dem Projekt arbeitet oder der nicht 10 Jahre Entwicklungserfahrung in einer bestimmten Technologie mitgibt, sondern weil ich vielleicht das Problem gekapselt habe, weil ich die Anforderungen sehr gut formuliert habe. Und jetzt glaube ich, dass wir so einen Paradigmenwechsel haben, wo wir diese Anforderungen vielleicht nicht mehr unbedingt einem juniorigen menschlichen Entwickler mitgeben, sondern einer AI mitgeben, die ja vielleicht Stand heute noch eher so auf diesem Wissensstand von juniorigeren Entwicklern und Entwicklerinnen ist. Mhm. Und das wahrscheinlich aber auch im Laufe der Zeit besser wird und einfach immer knackigere Aufgaben übernehmen kann oder irgendwelche Aufgaben, die so viel Logik oder Zusammensetzung brauchen, dass ich sie vielleicht in einem menschlichen Gehirn gar nicht in der Geschwindigkeit irgendwie runtergetippt bekäme.
Ich fand das gerade ganz interessant, als du sagst Requirements Engineering und ich muss beschreiben, was ich für Anforderungen habe. Und da habe ich letztens auch ein Meme gesehen, wo es dann hieß, AI macht uns nicht arbeitslos, weil dafür müssten halt unsere End-User, Product-Owner klar beschreiben können, was sie eigentlich wollen. Und ich meine, das ist ja etwas, was wir im Alltag ganz häufig sehen. Ne? Man versucht klar zu beschreiben, was man erreichen möchte irgendwie, dann setzt das die Entwicklung um und am Ende gibt es dann wieder lange Diskussionen, weil dann vielleicht an den Anforderungen teilweise vorbeigearbeitet wurde und dann hat man Iterationsschleifen. Und ich glaube, dafür braucht man natürlich diese menschliche Interaktion. Und du meintest gerade auch, man überlegt sich dann, was sind die Anforderungen, gerade diese Teamarbeit, dass man sich als menschliches Team halt zusammensetzt und dann gemeinsam beschreibt. Und das sind dann sowohl die Leute von der fachlichen Seite, die irgendwie die Anforderungen in der Vergangenheit auch beschrieben haben, aber dann dazu kommen jetzt halt Architekten, Developer, die halt helfen, das Ganze in eine Sprache umzuwandeln, die man dann in der KI auch nutzen kann und damit dann in die Implementierung starten kann. Also von daher, ich glaube, gerade dieses Menschliche, und das ist viel Kommunikation, das wird natürlich immer noch gebraucht, weil auch wenn es jetzt diese großen Sprachmodelle gibt, zumindest auf absehbare Zeit, werden sie nicht in der Lage sein, sehr komplexe und umfangreiche Systeme so abzubilden oder zumindest so abzubilden, ohne dass man wirklich auch Fachwissen haben muss, um es dann zu beschreiben. Ich glaube, wir kommen immer mehr in diese Richtung, aber Stand heute und ich glaube auch auf die nächsten Jahre hin, wird man halt Expertinnen und Experten brauchen, die das Fachwissen in zum Beispiel Prompt Engineering haben, um genau zu beschreiben, wie die KI das letzten Endes entwickeln soll. Und da können wir nicht einfach dann irgendjemanden mit einer reinen Fachlichkeit in einem irgendeinem Themengebiet hinsetzen und diese Person beschreibt das dann und es fällt eine fertige Software raus. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt.
Ich meine, wir profitieren alle davon, von besser beschriebenen Anforderungen, vielleicht von mehr Kommentaren im Code, von besserer Kapselung um Probleme. Ne? Du hast gerade gesagt, eine AI kann nicht irgendwie große, komplexe Zusammenhänge bauen, aber vielleicht, ne, wir profitieren alle davon, wenn wir mehr Kapseln, wenn wir mehr kleinere Baustellen bauen, wenn wir Dinge besser beschreiben, wenn wir mehr Kommentare hinterlassen. Und wenn AI jetzt der Ansporn ist, das endlich vernünftig zu tun, weil bisher immer so eine menschliche Komponente dazwischen war, der man das auch zur Not mal beim Mittagessen kurz erklären konnte, dann ist das doch einfach eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Und das Zweite ist ja das, was du gesagt hast, diese Übersetzung hin zur fachlichen Ebene. Also Software sollte immer fachlich getrieben sein und nichts anderes macht ja Domain-Driven Design, dass man sich die Domäne anschaut, in der man arbeitet, vielleicht sogar auch mit den Fachleuten selber sich hinsetzt und eine gemeinsame Sprache entwickelt. Das ist ja auch Teil von Domain-Driven Design, diese Sprache dann sowohl in der Fachlichkeit als auch in der Entwicklung verwendet und das dann vielleicht auch irgendwann ein Model beibringt, was mir dann den Code generiert, dass ich ja auch weiß, was gemeint ist. Wenn ich hier von einer Message rede, ist das wirklich irgendwas, was ich auf einen Message-Bus, auf ein Messaging-System setze oder ist eine Message in meiner Domäne vielleicht ist damit was ganz anderes gemeint? Solche Verwirrungen wird es auch anfangs geben, wenn ich das nicht mache. Und das sind alles Dinge, die wir in der Vergangenheit schon seit mindestens 15, 20 Jahren in der Softwareentwicklung versuchen zu etablieren und zu predigen und zu prägen. Und wenn jetzt aber dieser Druck kommt, dass wenn ich jetzt nicht mit AI entwickle, dann, und aber alle anderen mit AI entwickeln, dann bin ich zu langsam und kann am Markt vielleicht gar nicht mehr attraktiv anbieten. Das heißt, ich muss vielleicht in der Zukunft AI gestützt entwickeln, weil ich mir gar nicht mehr leisten kann, jede Zeile selber von Hand zu schreiben. Wird vielleicht auch, ich glaube, ich habe es auch vor zwei, drei Folgen mal gesagt, wird ultra schwer werden, unseren Kindern irgendwann mal zu erklären, ja, wir haben früher wirklich jede dieser Zeilen per Hand selber geschrieben. Das wird sein, wie jetzt hätten wir die auf der Schreibmaschine getippt. Aber also man muss, glaube ich, mit AI entwickeln in der Zukunft. Da führt kein Weg dran vorbei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn das dann aber dazu führt, dass sich diese gemeinsame Sprache, die richtig beschriebenen Anforderungen, gekapselte Systeme baue, dann glaube ich, dass das der Industrie und unserer, ne, unserer Softwareentwicklungsbubble eigentlich sehr gut tun kann.
Aber es sind nicht nur die Anforderungen oder der Druck, dass ich letzten Endes anders Software entwickeln muss, weil andere es auch tun, sondern ich glaube, man hat auch einfach mehr Kapazitäten. Ich glaube, viele dieser Dinge, du hast gerade über bessere Struktur, bessere Kapselung, aber dazu gehört auch das Schreiben von Tests und die Dokumentation von Architektur. Das sind ja alles Dinge, die wir eigentlich tun wollen oder die wir tun sollten. Und vielfach fehlt uns im Alltag einfach die Zeit dafür, weil wir viel zu viel Zeit auch mit Recherchearbeit verbringen. Ne? Ich meine, das ist ja für Leute, die nicht in der Softwareentwicklung sind, immer wieder überraschend, wenn man dann irgendwie mit den Leuten redet darüber, was man den ganzen Tag macht und irgendwie viele Stunden am Tag irgendwie mit Recherche verbringt, irgendwie Dokumentation lesen, Stack Overflow, verschiedene Lösungsansätze auszuprobieren. Und wenn man von vielen dieser Themen einfach entlastet wird oder diese Dinge einfach schneller gehen, dann hat man auch wieder die Kapazitäten, sich mit solchen Dingen Richtung Softwarequalität auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und damit halt die Anwendung einfach auch wartbarer oder zukunftsfähiger zu halten. Und von daher glaube ich nicht, dass es einfach nur der Druck ist, sondern wirklich auch eine Chance, weil man halt einfach diese Entlastung hat und damit dann auch wirklich sich die Zeit nehmen kann, auch Dinge zu tun, die man vielleicht in der Vergangenheit machen wollte, wie zum Beispiel einfach gute Tests schreiben oder eine hohe Test-Coverage schreiben. Wir alle reden darüber, aber die wenigsten schaffen es wirklich im Alltag, das konsequent durchzuziehen.
Und vielleicht lasst einfach die AI meine Tests in Zukunft schreiben. Also das meine ich ja damit, dass dieser Druck bzw. diese frei gewonnene Zeit dann dazu führt. Aber ne, das gibt's ja auch, dass ich nur von der AI einen Test schreiben lasse oder umgekehrt, ich schreibe den Test und ich lasse die AI dann so lange Code generieren, bis dieser Test irgendwie grün ist. Das kann's ja auch sein, ne, dass ich quasi einfach test-driven designe, gar nicht unbedingt entwickle, sondern designe, also ich designe meine Tests, habe eine 100% Test-Coverage und lasse dann einfach irgendeine AI so lange intelligent Code generieren, bis diese Tests alle grün sind und passen. Und das wäre ja einfach, dann eine zu 100% getesteten Code zu haben, wäre vielleicht auch eine Variante, die spannend sein kann. Und dann habe ich mich, als ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich gefragt, muss dann denn überhaupt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt jemanden, der definiert die Tests, interessiert mich dann überhaupt noch, wie die AI das programmiert hat? Muss ich das als Mensch überhaupt noch lesen können? Interessiert mich überhaupt, in welcher Programmiersprache sie das programmiert hat? Oder soll sie das bitte einfach in der performantesten Programmiersprache, die es überhaupt gibt, bauen? Oder entwickelt AI bald ihre eigene Programmiersprache? Denn für eine künstliche Intelligenz müssen ja die Programmiersprachen, die diese Menschheit bisher entwickelt hat, müssen ja lächerlich ineffizient aussehen. Ne, also das ist ja, eine Programmiersprache heute ist ja auch für Menschen gebaut. Das braucht eine AI ja vielleicht gar nicht. Vielleicht kann sie irgendwie eine eigene, viel effizientere, nur noch für die AI verständliche Programmiersprache selbst entwickeln und diese dann verwenden. Solange das meinen Anforderungen erfüllt an Performance, solange das meine Tests irgendwie grün durchlaufen lässt und solange ich gar nicht den Anspruch habe, dass das ein Mensch fixen muss, weil ich irgendwann, ich rede nicht von in 6 Monaten, sondern vielleicht in 6 Jahren, ohnehin das gar nicht mehr selber programmiere, könnte das ja durchaus auch eine Lösung sein. Ich finde diesen Gedanken einfach sehr, sehr spannend. Ich habe den auch noch gar nicht zu Ende gedacht, aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann einfach eine AI drauf losentwickeln lasse und das irgendwann dann gar nicht mehr von einem Menschen angeschaut wird. So ein bisschen wie ich bei No-Code, Low-Code-Lösungen ja gar nicht wirklich weiß, wie der Code aussieht oder unten drunter dann für mich generiert wurde, weil es mich aber auch gar nicht interessiert, weil ich in diese Ebene gar nicht runterschaue.
Ja, und auch das ist so ein bisschen eine natürliche Weiterentwicklung. Ich meine, wie der Compiler meiner Sprache, wenn ich irgendwie kompilierten Code habe, oder wie die Ausführungsumgebung das letzten Endes irgendwo umsetzt, irgendwie in Bytecode oder in den plattformabhängigen Code, das interessiert mich ja als Developer heute auch schon nicht mehr. Das heißt, ich schreibe meinen Code auf einer Abstraktionsstufe und dann sorgt die Maschine schon heute dafür, dass das dann bestmöglich für die jeweilige Plattform umgesetzt wird, um ausgeführt zu werden. Und da setzen wir dann ja einfach noch eine weitere Abstraktionsstufe drauf. Ähnlich, du hast gerade gesagt, so Low-Code, No-Code-Plattform. Ob wir dann letzten Endes in die Richtung uns weiterentwickeln oder ob wir wirklich noch Software-Code haben wollen, den auch Menschen verstehen und im Zweifelsfall überarbeiten können, wird man sehen, in welche Richtung sich die ganze Entwicklung bewegt. Aber ich finde es halt ganz spannend, dass ich damit halt auch die Möglichkeit habe, wirklich schnell verschiedene Dinge auszuprobieren und auch verschiedene Implementierungsvarianten mir anzuschauen. Du hast gerade gesagt, die KI könnte für Testfälle einfach x verschiedene Implementierungsvarianten ausprobieren und dann gucken wir mal, bei welcher die ganzen Testfälle grün werden. Aber natürlich kann ich auch hingehen, wenn ich jetzt eine Anforderung bekomme und das implementieren möchte, habe ich mithilfe dieser KI-Tools natürlich auch die Möglichkeit, mir diverse Varianten einfach generieren zu lassen oder ich fange an zu schreiben und probiere dann relativ schnell Dinge durch. Weil häufig ist es ja so, dass ich irgendwo als Developer heute im Kopf mir überlege, okay, was könnten die Varianten sein, die irgendwie funktionieren könnten, und dann die wahrscheinlichste oder die, wo ich glaube, dass das die beste ist, die setze ich dann um und habe dann vielleicht aber noch x Varianten gar nicht berücksichtigt, nicht mehr drüber nachgedacht, und manchmal bleibe ich dann auch bei der ersten, die ich implementiert habe, weil ich dann sage, okay, es funktioniert halt, und setze mich dann nicht hin und probiere noch drei weitere Varianten aus, weil das letzten Endes natürlich auch Zeitverschwendung wäre. Aber mit Hilfe der KI habe ich dann die Möglichkeit, auch mir einfach mehrere Varianten generieren zu lassen oder mehrere Varianten auszuprobieren und dann wirklich auch zu bewerten, wie sind dann vielleicht auch die Performance etc.
Ja, einfach das ne, ich glaube, das wird schon sehr kurzfristig passieren. Ich habe ja eben so von AI entwickelt eigene Programmiersprachen, das ist wahrscheinlich noch ein paar Jahre weg. Aber diese, was wir kurzfristig sicherlich sehen werden, ist, dass ich für ein Problem zwei, drei Vorschläge bekomme. Ne? Ich bekomme irgendwie zwei, drei Sachen angezeigt und kann mich dann als Mensch zwischen für die entscheiden, die für mich am besten aussieht. Und ich glaube auch, dass AI uns unterstützen wird in all dem, was nicht Programmierung ist in unserem Alltag. Ne? Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, bessere Code-Reviews zum Beispiel, dass eine AI vielleicht irgendwann Architekturen erkennt, Patterns erkennt, die ich verwende, Frameworks erkennt, die ich verwende, da Best Practices rausgelernt hat, mir die vorschlagen kann oder erkenne, wenn ich denen nicht folge, weiß, dass ich vielleicht überall sonst im Projekt ein bestimmtes Framework verwende, um auf eine Datenbank zuzugreifen und mir dann in einem Code-Review oder in einem Pull-Request-Review automatisch sagen kann, hey, guck mal, ich glaube, da machst du was fundamental anders als im Rest des Projektes oder im Rest des Teams, im Rest der Firma. Also dass solche Dinge, dass einfach AIs verstehen, was wir da tun, und dass die Menge der Informationen, die so eine Maschine verarbeiten kann, natürlich viel größer ist als das, was ein menschliches Gehirn verarbeiten kann. Ein Mensch ist ja nicht gut darin, sehr viele stupide Informationen drin zu arbeiten. Ein Mensch ist sehr gut darin, kreativ zu sein, clevere Vorschläge zu finden, Dinge anders zu tun, als man das vielleicht irgendwie bisher gemacht hat. Das kann, also ne, solange das halt bewusst ist, aber es kann natürlich auch unbewusst passieren, dass ich halt irgendwie sage, ich habe es jetzt nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie gelöst, das würde vielleicht sogar in einem Pull-Request-Review durchkommen, aber eine AI kann vielleicht auch einfach Dinge erkennen, indem es einfach sämtlichen anderen Code schon gescannt hat und da einfach auch Patterns, Architekturen und Frameworks erkannt hat. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Ja, und viele von uns denken ja, wenn sie über AI in der Softwareentwicklung nachdenken, letzten Endes über solche Tools nach, die wie ChatGPT mir Code erzeugen können oder wie Copilot, die meinen Code autovervollständigen. Aber du hast gerade schon gesagt, in ganz vielen anderen Bereichen kann künstliche Intelligenz natürlich auch helfen, um zum Beispiel Code zu dokumentieren oder auch um eine komplexe Codebasis besser zu verstehen. Das heißt, ich kann mir das erklären lassen, was da passiert. Ich kann das dokumentieren lassen. Und was ich halt super spannend finde, ist, ich kann es auch visuell dokumentieren lassen. Selbst wenn dieses Visuelle auf Basis von Code ist. Ein Kollege von mir hat letztens über so ein Chat-Tool hat er dann seinen eigenen Source-Code in ein Mermaid-Flussdiagramm visualisieren lassen. Und dann hat dieses Tool halt Code geschrieben, um halt so ein Mermaid-Diagramm zu erzeugen. Und das fand ich halt super spannend, geil, weil man damit dann quasi von der Code-Ebene auf so eine visuelle Ebene kam, wo dann es relativ einfach wird, anderen zu erklären, was dieser Code letzten Endes macht. Und das muss ja jetzt nicht KI-generierter Code sein. Das kann Code sein, den ich geschrieben habe, den andere oder den Generationen vor mir geschrieben haben. Ich glaube, wir kommen jetzt ja auch in eine Zeit, wo immer mehr Developer aus der ersten, zweiten, dritten Generation dann in Rente gehen oder einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, an den Projekten weiterzuarbeiten, und wir haben dann jetzt diverse große Softwareprodukte mit Legacy-Technologien, wo vielleicht die jüngere Generation, unsere Generation einfach nicht die Fähigkeiten hat, das weiterzuentwickeln, und von daher wird es zum einen Projekte geben, wo wir mit so einem AI-Tool lernen müssen, was macht die Software eigentlich, dann lernen müssen, wie können wir diese ergänzen, und es wird halt, und da kommen aktuell extrem viele Fragen auch in der Industrie, so Software-Modernisierungsprojekte. Wie kann ich zum Beispiel jetzt Anwendungen von, weiß ich nicht, COBOL auf Java migrieren, weil wir dann irgendwie eine Plattform brauchen, die auch zukunftsfähig ist, wo uns nicht jetzt nach und nach die Developer zunächst in Rente gehen und dann wegsterben.
Finde ich süß, wie du uns noch als die jüngere Generation bezeichnest.
Ja, ich meine, wir sind noch nach der COBOL-Generation, ne?
Ja, das stimmt. Keiner von uns kann mehr COBOL. Aber wenn, dann würde man wahrscheinlich im Geldspeicher schwimmen. Ich habe so ein paar Stellenausschreibungen mal gesehen, da wird man mit Gold überschüttet. Aber ist, glaube ich, auch painful. Das soll ruhig die KI machen. Ja, was heißt es denn jetzt letztendlich für uns? Werden wir jetzt arbeitslos? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sich unser Job ändern wird. ich glaube, dass wir nicht mehr so viele Entwickler für das gleiche Thema brauchen. Das ist ja jetzt schon teilweise overstuffed, wenn man sich anguckt, ne, es ist sehr fragwürdig, was Elon Musk mit Twitter gemacht hat, aber er hat irgendwie 6.500 Leute entlassen. Und als diese Nachricht durchkam, habe ich mich sofort gefragt, wofür braucht man bei Twitter 6.500 Software Engineers? Also das ist, war vielleicht eher ein bisschen overstuffed. Generell glaube ich, dass wir diese Motion sehen werden, dass wir durch AI-gestützte Entwicklung weniger Personal für die einzelnen Jobs brauchen werden oder für die einzelnen Projekte brauchen werden. Was gut ist und was super wichtig für unsere Gesellschaft ist, weil wir damit den Fachkräftemangel bekämpfen können und es endlich auch Personal gibt, was sich dann auf die vielen, 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 vielen anderen Probleme, also im Moment niemand kümmert, weil es eben keine Fachkräfte gibt, dass man sich eben auf all diese Probleme und auf diese Anforderungen und Aufgabenstellungen dann eben stürzen kann. Das heißt, ich glaube, und das ist eigentlich auch nur, weil unser Markt so aussieht, wie er aussieht, und nur, weil wir den Fachkräftemangel haben, sind wir in der Informatik, in der IT, in der Softwareentwicklung wahrscheinlich erstmal ganz gut aufgestellt, weil es einfach immer noch deutlich mehr Nachfrage gibt, als es Angebot gibt. Und wir jetzt dadurch, dass wir vielleicht das bestehende Angebot mit weniger zum Verfügung stehenden Personal bedienen können, weil wir AI-gestützt arbeiten, weil wir diese Co-Piloten an unserer Seite haben, vielleicht nur noch zwei Drittel oder nur auch vielleicht auch nur halb so viele Menschen brauchen, um das Problem zu lösen, können wir endlich all die anderen Themen angehen und vielleicht auch die ganze Digitalisierung des Landes und alles Mögliche endlich mal vorantreiben. Ich sehe das als Chance, aber unterm Strich glaube ich schon, dass man für den gleichen Outcome weniger Menschen braucht. Und das wird für manche andere Branchen eventuell problematischer sein, die nicht einen solchen Fachkräftemangel aufweisen wie die Informatik.
Ich glaube, selbst wenn wir jetzt keine Angst haben müssen, dass auf absehbare Zeit unser Job wegfällt, ich glaube, unser Beruf wird sich verändern. Also ja. Ich glaube, wir werden ganz große Veränderungen sehen, weil halt einfach auch im Arbeitsalltag, wir hatten es vorhin gesagt, Recherchezeiten wegfallen, Implementierungszeiten werden kürzer, das Feedback, was man jetzt wirklich durch Industrien hinweg von Software-Developern bekommt, dass sie bestimmte Aufgaben einfach schneller, effektiver erledigen können und damit dann halt auch Zeit haben, andere Dinge zu tun. Und ich habe jetzt bisher noch von keiner Firma, du hast gerade Twitter genannt, ich glaube, das ist ein Extrembeispiel, da hängt es, glaube ich, mehr an dem, der da an der Spitze sitzt, als daran, dass man da irgendwie smarte Business-Entscheidungen treffen will, einfach um mit weniger Leuten mehr zu erreichen. Ich glaube, bei ganz vielen Firmen, und das zumindest aus meinem Arbeitsalltag, wenn ich mit großen Firmen spreche, da redet niemand darüber, Personal abzubauen. Es wird darüber geredet, wie man endlich wirklich diese Lücken schließen kann. Die haben alle hohe Anzahlen von ausgeschriebenen Stellen, die sie nicht besetzen können. Und wirklich da diese Lücken zu schließen und einfach den Leuten Werkzeuge an die Hand zu geben, um einfach mehr zu machen und diese Dinge, die einfach anliegen, zu erledigen. Und ich hatte gerade, als du meintest, hey, diese gesellschaftlichen Aufgaben, die vor uns sind, ich denke jetzt hier irgendwie an NGOs, ne, wo halt Bekannte von mir einfach ehrenamtlich Software entwickeln. Wenn ich mir vorstelle, dass die einfach mal ein Drittel schneller werden und du dann auch in solchen Bereichen dann einfach mehr erreichen kannst mit den gleichen Leuten, finde ich, das kann natürlich auch einen gesellschaftlichen Impact haben und natürlich den Unternehmen helfen, die jetzt darunter leiden, dass sie einfach nicht genug Developer haben.
Finde ich auch. Wie seht ihr das denn da draußen? Lasst uns doch mal eure Meinung da. Habt ihr Angst um euren Job? Oder was für Chancen seht ihr von AI? Wenn ihr das auf Spotify hört, gibt es sogar die Möglichkeit mittlerweile, das im Spotify-Player unten direkt uns mitzuteilen. Ansonsten freuen wir uns aber auch sehr darüber, wenn ihr uns einfach eine E-Mail schreibt und da mit uns diskutiert. Wir sind wirklich gespannt. Also ihr kennt jetzt unsere Meinung. Wir glauben, wir sind auch ganz gut aufgestellt. Aber es wird Veränderungen geben. Und das kann ja auch Sorgen bereiten, Angst machen, aber auch Chancen bedeuten. Lasst uns da gerne wissen, wie ihr darüber denkt.
Und von daher würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns in 2 Wochen wieder beim To-Do Developer Podcast. Ich wünsche euch noch eine schöne Sommerzeit und bis dahin.
Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Kaffee aus. Wir haben unten einen Link, da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren. Vielleicht ist das auch eher ein Eiskaffee bei den heißen Tagen. Freuen wir uns auch drüber. Ansonsten bis in 2 Wochen. Habt eine gute Zeit und schreibt viel Code. Ciao!